ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen zu unserem letzten Seminar. Eigentlich unserem letzten Seminar für heute, für dieses verlängerte Wochenende. Das Seminar, was ich selber gegeben habe, heißt, wie man Hürden auf dem Wege des spirituellen Lebens überwältigt. Wir hatten, um es auch den Gästen, die das erste Mal dabei sind, ein kleines Einblick in den Hintergrund zu geben, die dieses Seminar hatte, bereits zwei Folgen gehabt. Now, as I look into the crowd, I think not all of you speak German, right? You do speak German. That's a surprise.
Kein Problem.
Gut. Dann müssen wir nur seine Gedanken beherrschen muss, statt zu erlauben, dass die Gedanken einen selber beherrschen. Den zweiten Nachmittag hatten wir darüber gesprochen, wie man philosophischen Zweifeln beikommen kann, die sich entwickeln. Und heute möchten wir gerne über ein Thema sprechen, was mir persönlich am meisten auf dem Herzen liegt, nämlich wie man Hindernisse überwindet, die sich einstellen, wenn man den spirituellen, der Praxis des Chantens und Lesens wählt. Nun, vielleicht eine kleine Information. If our youngest guest, wenn unser jüngster Gast zu dynamisch wird, können wir ihn ja vielleicht draußen zu den anderen Kindern bringen, dass er da spielt und so weiter. So, um all die erwähnten Hindernisse und noch viele, viele andere, über die ich noch nicht gesprochen habe, zu überwinden, brauchen wir eigentlich nur unser ursprüngliches Gottesbewusstsein oder Krishna-Bewusstsein zu erwecken. Nun, dieses Krishna-Bewusstsein ist bereits in jeder Seele seit unvordenklichen Zeiten enthalten. Es kann zum Vorschein gebracht werden, indem man hört über Krishna und indem man seinen heiligen Namen chantet. Dadurch wird nicht ein künstliches Bewusstsein erreicht, eine künstliche Einbildung in den Gedanken, sondern das hervorgebracht, was seit unvordenklichen Zeiten bereits im Herzen gegenwärtig ist, nämlich das Gottesbewusstsein. Wenn es nun bei diesem Vorgang irgendwelche Schwierigkeiten gibt, so sind diese Schwierigkeiten eigentlich sehr gravierend. Nehmen wir einmal das Beispiel. Wir haben eine Krankheit und es gibt nur eine Medizin gegen diese Krankheit. Man muss vielleicht Rizinusöl mit, ich will jetzt also offensichtlich keine Medizin haben, mit Pfefferminzkräutern schlucken. Wenn jetzt aber Hindernisse bestehen, dieses Medikament, dieses Heilmittel einzunehmen. Was ist denn die Hoffnung für solch einen Kranken? Oder anders ausgedrückt, wenn wir an der Krankheit von Geburt und Tod leiden im materiellen Dasein und wir können gegen diese Krankheit das Chanten und das Hören über Krishna anwenden, aber aus irgendeinem Grunde gibt es Hindernis, dieses Heilmittel anzuwenden. Was ist dann von uns zu sagen? Wo ist deine Begleiterin? So, über diese Hindernisse, die beim Chanten der heiligen Namen auftreten oder beim Hören über Krishna, darüber muss man sich bewusst sein und man muss auch wissen, wie man sie überwinden kann. Denn hier ist ein Seil, was uns sozusagen aus dem Brunnen des Todes hervorholen kann oder heraushelfen kann. Wenn wir es aber nicht nehmen können, dann es ist schwierig. Nun, für alle, die das erste Mal hinzugekommen sind, möchte ich sagen, dass vielleicht einige von Ihnen starke philosophische Zweifel haben, ob das Chanten des heiligen Namens einen tatsächlich befreien kann von dem Kreislauf von Geburt und Tod. Diese philosophischen Zweifel müssen natürlich überwunden werden, indem man philosophische Antworten gibt und philosophische Antworten hört. Das möchte ich aber hier nicht tun, denn ich habe darüber bereits gestern gesprochen. Heute möchte ich sprechen über die Hindernisse oder Schwierigkeiten, die sich bei jemandem einstellen können, der bereits diesen Weg gewählt hat und bereits die heiligen Namen chantet, aber zum Beispiel unter Unaufmerksamkeit leidet oder darunter leidet, dass seine Gedanken immer wandern dabei und er somit in der Meditation keinerlei Tiefe erlangen kann. Zunächst einmal, wenn man über den heiligen Namen hört, wird Krishna im Herzen aktiv. Es ist fast so, als wenn wir hier ein Wort, einen Namen gewinnen. Angenommen, ich würde jetzt sagen, Ramdas. Sofort guckt Ramdas auf, hört mit seinen kindhaften Aktivitäten auf, und jedenfalls für eine Zeit, und wird aufmerksam. Das ist natürlich, wenn wir irgendeinen dieser Namen sagen würde, wenn ich sagen würde, Herr Pühler, sofort kommt unwillkürlich ein Erkennungszeichen aus der Brust des Riesen aus Preußen hervor, des preußischen Riesens. So, das ist natürlich. Wenn wir nun Krishnas heiligen Namen schenken, reagiert Krishna. Es ist jetzt ein etwas peinliches Beispiel, Krishna oder Gott mit uns zu vergleichen. Aber hier ist doch die gleiche Reaktion da. Wie diese Reaktion ausfällt, wird im Srimad Bhagavatam erklärt. Srinvata svakata Krishna punya shravana kirtana hridyantasto shavadrani vidunoti suritsatam. Es heißt, die Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna, der Paramatma, die Überseele oder Gott im Herzen eines jeden und der Wohltäter des aufrichtigen Gottgeweihten ist, entfernt den Wunsch nach materiellem Genuss aus dem Herzen des Gottgeweihten, der sich an seinen Botschaften erfreut. Diese Botschaften sind in sich selbst tugendhaft, wenn sie richtig gehört und gechantet werden. Mit anderen Worten, wenn Krishna hört, wie wir seinen heiligen Namen aussprechen, wird er im Herzen sehr aktiv und diese Aktivität, die er auswirkt oder entfaltet, ist, dass er uns hilft, unsere materiellen Wünsche zu überwinden. Materielle Wünsche sind unsichtbare Ketten, die die Seele an materielle Tätigkeiten binden. Und diese materiellen Tätigkeiten wiederum erzeugen bestimmte Reaktionen, die man Karma nennt, welche wiederum dafür sorgen, dass die Seele an Geburt und Tod gebunden wird. Es sind also materielle Wünsche, die man auf dem Pfad des Yogas überwinden muss, um erfolgreich zu werden. Diese Wünsche sind wie Pferde, die eine starke Karosse ziehen. Unsere Wünsche ziehen die Karosse des Körpers oder das Vehikel des Körpers zu verschiedenen Destinationen und Bestimmungsorten. Aus diesem Grunde muss man es lernen, die Wünsche zu überwinden. Und dazu hilft uns Krishna wenn wir seine heiligen Namen chanten. Hieran könnt ihr auch euren eigenen Fortschritt im Krishna-Bewusstsein ermessen. Wie weit ist es euch gelungen, frei zu werden von diesen materiellen Wünschen? In den Schriften heißt es, dass jemand, der nicht Gottes heiligen Namen chantet, weil er zu materialistische Neigung hat, Ohren hat, die nicht hören. Sie sind so wie Schlangenlöcher. Wer nicht die heiligen Namen ausspricht, weil er zu sehr versunken ist im materiellen Leben, hat die Zunge eines Frosches. Was tun Frösche? Sie quaken romantisch im Sumpf herum. In Indien ist es so, dass insbesondere Ochsenfrösche sehr laut ihre Potenz zum Ausdruck geben durch ihr kräftiges Brüllen. Die brüllen, die quaken nicht. Sie wollen damit attraktive Froschweibchen anziehen, um Sinnbefriedigung mit ihnen zu haben. Doch was sie völlig übersehen, ist, dass ihr intensives Quaken oder ihr intensives Geräusch jemand anderes anzieht, nämlich die Schlange, die ebenfalls mit ihrem Sensoren herausfindet, wer am lautesten sich äußert und damit der größte und ergiebigste Mal ist. So ist es auch mit solchen, die ihre Zeit damit vergeuden, weltlichen Gesprächen nachzugehen. Mit ihren Gesprächen locken sie die Schlange Mayas oder die Schlange der Illusion an, die sie überfällt und greift und an ihnen ihre Mahlzeit feiert. So, woran liegt es, dass unsere Ohren sich nicht interessieren, über Krishna zu hören, und unsere Zunge nicht geneigt ist, seine heiligen Namen zu chanten? Was würdest du sagen, Lila Shukar? Es liegt an den Verunreinigungen im Herzen. Wie äußern sich die? Form von materiellen Wünschen. Was noch ein Grund dafür ist, ist, dass man nicht einen Geschmack hat. Wenn man materielle Wünsche hat, dann findet man einfach keinen Geschmack an spirituellen Dingen. Wenn wir eine Vorlesung geben würden über zum Beispiel ein Bereich in den Vedas, den Kama Sutra. Da sind Unterweisungen gegeben, wie es möglich ist, aus der geschlechtlichen Betätigung ein Maximum an Freuden zu ziehen. Würden wir volle Hallen haben. Ich habe selber keinen Zweifel daran, dass man die Nibelungenhalle in Passau dreimal füllen könnte. Aber so wie darüber gesprochen wird, dass man materiellen Wünschen, die wie Ketten die ewige Seele fangen, sprechen, dann kriegt man vielleicht nur 50 Gäste in der Nibelungenhalle untergebracht. Die Menschen haben keinen Geschmack an spirituellen Dingen, weil sie in Illusionen leben. Und aufgrund dieses Mangels an Geschmack ist es ihnen nicht möglich, zu chanten. Nun, in dem Nektar der Unterweisung steht, dass dieser Geschmacksmangel so ähnlich ist wie Gelbsucht. Wenn sich eine Gelbsucht auf der Zunge oder im Körper niederlässt, ist die Zunge nicht in der Lage, Süßes als süß zu empfinden. Sie schmeckt Candyzucker als völlig, wie soll ich mich ausdrücken, als bitter. Ich selber habe einmal Gelbsucht gehabt und Erfahrung davon gemacht. Schmeckt das Süßeste vom Süßesten als grundbitter. So, man muss aber dann weiter die Candyzucker zu sich nehmen, denn dann ist es möglich, dass man die Krankheit beseitigt. So so muss man auch, wenn man keinen Geschmack hat an spirituellen Dingen oder am Chanten des Heiligen Namens, weiter chanten und wird so einen Geschmack bekommen. Nun, dieser Mangel an Geschmack, das ist jetzt wichtig zu festzustellen, kann, selbst wenn man schon chantet, weiter aufrechterhalten werden, oder wie soll ich mich ausdrücken, weiter gehen, wenn man unaufmerksam ist. Jemand, der den heiligen Namen des Herrn chantet, aber dabei mit seinen Gedanken wandert, wird niemals den Geschmack bekommen. Das ist etwas, was viele, die schon längere Zeit chanten, erfahren haben in ihrem spirituellen Leben. Wenn man morgens beginnt, den Mantra auszusprechen, gibt es eine Zeit, wo der Geist, der noch müde ist, sich erst einmal fixieren und konzentrieren muss. Und dann hat man in dieser Zeit fast gar keinen Geschmack. Man erfährt nicht die Intensität des heiligen Namens. Dann jedoch kommt der heilige Name ein bisschen durch und man hat großen Geschmack, man entwickelt langsam Geschmack. Und wenn man in voller Aufmerksamkeit den Geist völlig fixiert auf die Klangschwingung, dann entwickelt sich ein so großer Geschmack, dass materielle Freuden, auch die größten von ihnen, als völlig unbedeutend erscheinen. Man erfährt dann nämlich, dass auf der Mann seines ursprünglichen Bewusstseins, seines Krishna-Bewusstseins. Es wird gesagt, der heilige Name ist wie ein See, der dem müden Reisenden Schutz und Labsal gewährt. Der heilige Name ist wie der Proviant, der dem Bergwanderer hilft, sein Ziel zu erreichen. Der heilige Name ist wie die Sonne, die die Dunkelheit für jemanden vertreibt, der in einem Dschungel sich verfangen hat. Nun, diese Ablenkung führt zu einer weiteren Verunreinigung. Wenn wir laufend abgelenkt sind beim Chanten der Heiligen Namen, so werden wir wieder in Illusion zurückfallen und in Illusion werden wir Vergehen machen gegen Krishna und unseren hingebungsvollen Dienst. Für diesen Fehler sind an und für sich nur wir allein verantwortlich zu machen, und zwar genau genommen unser schwaches Herz. Ein Mensch, der sehr schwaches Herz, soll auch sagen, schwacher Geist, ein Mensch, der sich nicht ausrichten kann in seinem Leben, der seinen Geist nicht auf ein Ziel richten kann, wird niemals etwas schaffen in diesem Leben. Der Geist kann sehr leicht abgelenkt werden durch Sinneseindrücke. Stellt euch folgende Situation vor: Wir würden plötzlich ein lautes Kindergeschrei im Flur hören. Wir würden sofort abgelenkt werden und diejenigen, die Mütter bzw. Väter sind, würden sofort auf den Gang eilen und dort nach dem Rechten schauen. Und so geht es uns auch mit Dingen, die wir sehen. Wenn wir plötzlich hier in diesen Raum Ronald Reagan eintreten sehen oder Wilhelm Busch, wie heißt der? Herrn Busch, den Ami da, den amerikanischen Präsidenten. Sofort würde durch das, was wir sehen würden, unsere Aufmerksamkeit in Anspruch genommen sehen, durch die verkniffenen Gesichtszüge, die nach Blut aussehen. Wir würden auch durch einen aufdringlichen Geruch, der sich plötzlich hier einfindet, abgelenkt werden. Ebenso durch alle fünf Sinneswahrnehmungen, die eintreten. So, spirituelles Leben bedeutet, dass man den Geist ablenken kann, Hare Krishna, dass man den Geist ablenken kann oder zurückziehen kann von den materiellen Sinneseindrücken und stattdessen ihn richtet auf Krishna, auf das, die Krishna-bewusste Praxis, wie das Chanten der heiligen Namen. Es kann nicht angehen, dass man chantet und weiterhin ständig unaufmerksam bleibt. Das ist etwas, was niemals erduldet werden darf für jemanden, der den Pfad des spirituellen Lebens geht. Nun, wenn man nachhaltig erlebt, dass man völlig unaufmerksam ist, muss man Veränderungen herbeiführen. Eine Veränderung, die empfohlen wird, ist, dass man Gemeinschaft aufsucht von solchen, die den heiligen Namen chanten. Ich sehe im Augenblick, wie das, was ich gesagt habe, sich bewahrheitet. Jeder guckt nur noch auf unsere Gäste. Oh, woher kommen Sie wohl? Wie mögen Sie heißen? Wie viel tun Sie in die Box rein? Und so weiter und so fort. Und auf diese Weise ist die Aufmerksamkeit durch unsere liebenswürdigen Gäste ganz in Anspruch genommen worden. Nicht? So, wenn wir, jetzt möchte ich euch mal alle bitten, euren Geist zu konzentrieren und nicht mehr auf das, was eure Sinne wahrnehmen können, zu richten, sondern zu versuchen, auf das spirituelle Thema zu richten. Das muss jeder von uns machen, wenn er erfolgreich sein will in seinem spirituellen Leben. Das muss jeder von uns lernen. Man nennt das Pratyahara, das Zurückziehen. Krishna spricht davon in der Bhagavad Gita, indem er das Beispiel der Schildkröte gibt, die ihre Gliedmaßen zurückzieht in den Panzer hinein und somit nicht mehr ihre Außenwelt registriert. So kann man auch, oder muss man auch lernen, seine Aufmerksamkeit von den Objekten der Sinne zurückzuziehen und auf diese Weise völlig konzentriert zu sein. Gut. Do you understand German? English? I thought so. If you, I want to just... greet you very much. It is very nice that you have come to our temple, and we hope that you can stay up to 4 o'clock when we will have darshan of the Murtis. For now we are engaging in Bhagavad Katha, discussing the philosophy of Krishna consciousness. I'm speaking presently in the German language, but if you are interested to follow the discussion, Gora Chandra, who is just in the back, he raises his hand, does a simultaneous translation into English, just like in the UNO conference. So if you like to follow, please sit in a way which enables you to hear him talk. Maybe he can come a little bit back and you just go before him, and in this way hear everything in a clear way. And when our youngest guest becomes a little restless and dynamic, what is nice is if someone of you can just take him on the arm, bring him to the sun where the little boys and girls play, and then he can enjoy the play. So, all right. Wir sprachen darüber, was passiert, wenn man immer wieder abgelenkt ist im spirituellen Leben. Etwas ist sehr gut, ein sehr guter Tipp ist, dass man die Gemeinschaft von solchen Gottgeweihten oder Transzendentalisten aufsucht, die nicht abgelenkt sind. Deswegen sollte man zu einem Tempel kommen und Gemeinschaft haben mit den Devotees. Man sollte schauen, wie sie chanten. Und wenn man mit ihnen zusammen chantet, wird man sicherlich diese Konzentration ebenfalls entwickeln. Die Gemeinschaft von Gottgeweihten ist ansteckend, so wie die Gemeinschaft mit einem Tuberkulosenkranken. Das ist sicherlich ein bisschen schräg ausgedrückt, doch ich möchte euch bitten, das Prinzip zu verstehen von diesem Vergleich. Wenn man mit solch einer Person Gemeinschaft hat, steckt es an. Oder ich würde lieber sagen, ein bisschen kontemporärer und nicht so unangenehm. Die Gemeinschaft von Gottgeweihten ist ansteckend, wie Pizza essen. Wenn jemand ein gutes Mahl isst, fühlt man sich automatisch inkliniert, diesem Mahl sich anzuschließen. So, wenn man sieht, wie ein Devotee offensichtliche Freude findet und einen offensichtlichen Geschmack am Chanten des Heiligen Namens, dann setzt etwas ein bei uns. Wir möchten diesem Beispiel folgen. Ja, den Fußstapfen großer Seelen zu folgen, ist angeraten für jemanden, der spirituellen Fortschritt macht. Wenn ihr also merkt, wie eure Japa, euer Chanten des Heiligen Namens heruntersinkt in den Bereich der Unaufmerksamkeit, dann sucht die Gemeinschaft von großen Devotis auf, wenn es geht, und chantet in ihrer Gemeinschaft. Ein weiterer Grund, dass wir abgelenkt sind und uns nicht mit voller Konzentration auf dem Pfade des spirituellen Lebens beschäftigen können, ist, weil wir zweifelhafte Mittel des Einkommens bestreiten. Ein Mensch, der mit sündhaften Tätigkeiten beschäftigt ist, um seinen Gelderwerb zu betätigen, er wird sich nicht konzentrieren können auf das spirituelle Leben. Er ist so in Rajagun, in der Erscheinungsweise der Leidenschaft verfangen, dass er nicht sich hinsetzen kann und seinen Geist kontrollieren kann und auf Krishna richten kann. Ein weiterer Grund dafür, weshalb wir uns nicht konzentrieren können auf das aufmerksame Chanten der Heiligen Namen, ist, dass wir unerledigte Beziehungen zu Menschen haben. Wenn wir beispielsweise Menschen etwas Böses wollen oder etwas Böses über sie gesagt haben oder in irgendeiner Weise mit ihm im Unklaren sind, dann macht uns das immer wieder von der Aufmerksamkeit auf Krishna ablenken. Deswegen ist es wichtig für einen Devotee, seine Beziehung zu Menschen zu bereinigen und zu lösen. Nun, ein weiterer Grund, weshalb wir nicht unsere Aufmerksamkeit auf Krishna-Bewusstsein richten können, ist einfach, dass es uns an Ruhe mangelt, und zwar an innere Ruhe. Wir sind immer aufgewühlt und haben so viele Tätigkeiten vor. Wie man das überwinden kann, ist, indem man einfach seinen Lebensrhythmus ein bisschen umstellt. Es ist eine Regel im spirituellen Leben, dass man die Morgenstunden für die Meditation ausnutzt. Besonders die Zeit, die vor dem Sonnenaufgang liegt, ist unglaublich von Vorteil. So, wenn wir einfach diesen Tipp nicht beachten, kann es vorkommen, dass wir den ganzen Tag in der reinen Leidenschaft herumgehen, wie eine Wespe, die herumsummt und herumsirrt und so weiter. So, wenn wir uns dem Chanten des Heiligen Namens zuwenden, ist es wichtig, oder wenn wir uns dem Lesen von Heiligen Schriften zuwenden, mag es manchmal wichtig sein, eine kleine Vorbereitung zu tun. Es wird beispielsweise erwähnt, dass wenn wir heilige Schriften lesen, dass wir vorher Mantren chanten. Zwei Mantren, die erwähnt werden, bevor man mit dem Studium der heiligen Schriften anfängt, ist zunächst einmal die Gebete zum spirituellen Meister, dass man darum bittet, ermächtigt zu werden, tief einzudringen in die spirituelle Geheimnisse. Und dann gibt es ein Sanskrit-Shloka. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jajam mudirayet. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt oder auch liest, dass das wahre Mittel zum Sieg hier. Die heiligen Schriften sind das wahre Mittel zum Sieg. Warum? Weil wir hier Wissen bekommen, was Unwissenheit überwindet. Also bevor man das vorträgt oder liest, sollte man Narayan, der Persönlichkeit Gottes, Narayan Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin des Lernens, und Srila Vyasadev, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrbietungen darbringen. Dieser Text findet sich im ersten Kanto, Kapitel 2, Vers 4. Wir chanten ebenfalls den Vers Nashta Prajeshu Apatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yutama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Es bedeutet, durch den Dienst an einen rein Gott geweihten und dem Srimad Bhagavatam wird das, was für das Herz unglücksverheißend ist, fast gänzlich zerstört. Das sind zwei Mantren, die uns in die geeignete Stimmung hineinbringen, wenn wir insbesondere das Lesen tun. Ich habe jetzt eben gesprochen über das Chanten und Hindernisse, die sich beim Chanten der heiligen Namen eindringen können, und ich habe hauptsächlich über Unaufmerksamkeit beim Chanten gesprochen, wie man die überwinden kann und was ihre Ursachen sind. Jetzt möchte ich über das Lesen sprechen. Bevor man liest, kann man in die richtige Haltung kommen. Seht einmal, diese spirituellen Übungen sind ja eigentlich nichts anderes als Übungen für den Geist. Eine Sache, die ich ehrlich gesagt noch vergessen habe, wo ich gerne zurückgehen möchte, ist, wenn ihr total unruhig und zappelig seid, wie man in Norddeutschland sagt, und ich möchte hier insbesondere unsere Freunde Krishnas ansprechen, wenn ihr wirklich total rastlos sind und die Gedanken sich im Kopf jagen wie eine wilde Horde von Eseln, dann ist es wichtig oder hilfreich, dass man eine einfache Atemübung anwendet. Man setzt sich möglichst entspannt hin in einem Zimmer, was genügend Sauerstoff hat, atmet ganz tief ein und zählt dabei die Zahl der Atemzüge. Nicht die Zahl der Atemzüge, sondern zählt dabei. Ich habe jetzt bis 10 gezählt, 1, 2, 3. Und dann hält man den Atem an für die gleiche Zeitperiode, die man gebraucht hat, um einzuatmen. Ebenfalls zählt man so leise in der gleichen Geschwindigkeit bis 10. Daraufhin atmet man die Luft aus. So, jetzt habe ich es ja schon getan. Zählt dabei auch bis 10. Da hält man die Luft wieder für eine Zähldauer von 10 an. Atmet daraufhin wieder ein und wiederholt den Vorgang. Ihr werdet sehen, nachdem ihr das für einige Zeit, vielleicht 3 Minuten, ernsthaft gemacht habt, wird die Unruhe im Geist nachlassen. Ich möchte jeden einfach bitten, das nicht so einfach zu glauben, sondern es mal auszuprobieren. Ihr werdet dadurch eine gute Erfahrung machen, wie man den Geist kontrollieren kann. So, wir sprechen jetzt darüber weiter, wie man die Heiligen Schriften lesen kann. Krishna erklärt, fixiere deinen Geist auf mich, die höchste Persönlichkeit Gottes, und beschäftige deine Intelligenz in mir. So wirst du immer in mir leben, ohne Zweifel. Spirituelles Leben bedeutet nicht 10 Minuten morgens und 10 Minuten abends. Wir wollen in Krishna leben. Und Krishna einfach nicht vergessen. Wir leben ständig in der Luft. Ist es nicht so? So wie die Luft nicht da ist, werden wir Atemschwierigkeiten haben und schließlich sterben, röchelnd. Analoger Weise leben wir an und für sich eigentlich immer in Krishna. Diese Luft ist eine der Energien Gottes. Die Erde, auf der wir gehen, ist eine der Energien Gottes. Wir leben in Krishna. Wir müssen uns nur noch darüber bewusst werden. Ein Kind macht sich nicht darüber bewusst sein, dass es in der Luft lebt. Wenn man ihm sagt O2, dann sagt es, ach, machen, sagt es denn. Es kann nicht damit viel anfangen. Aber wie wir hören, können wir aufwachen zu einer Wirklichkeit, dass wir nämlich Sauerstoff brauchen. So, wir müssen aufwachen im Krishna-Bewusstsein. Es reicht nicht nur aufzuwachen im materiellen Wissen, dass wir wissen, was O2 ist und wie die Lungen Sauerstoff aufnehmen und durch feinste Kapillargefäße in den Blutstrom eingehen lassen und so weiter. Wir müssen verstehen, wie wir in Krishna oder dass wir in Krishna leben und unser Leben, um unser Leben, wie soll ich mich ausdrücken, erfolgreich zu machen. Und dazu brauchen wir spirituelles Wissen. Ein Mensch, der im spirituellen Wissen verankert ist, bekommt eine stetige Intelligenz. Und was ist der beste Begleiter im Leben? Ist es ihre Frau? Oder ist es der Spazierstock, den man im Alter annimmt? Oder ist der beste Begleiter mein Hund, mit dem ich spazieren gehe? Der beste Begleiter ist eine stetige Intelligenz. Diese Intelligenz muss stetig gemacht werden durch Wissen, durch spirituelles Wissen. Materielle Intelligenz, das können auch Tiere entwickeln. Walfische können abgerichtet werden, über Seile zu springen. Das bisschen Maß an Intelligenz, was sie vielleicht haben, kann darauf gerichtet werden. Aber Walfische können nicht fragen, wer bin ich? Und diesem Thema richtig nachgehen. Es ist keine große Errungenschaft, wenn wir ein großes Haus bauen können mit HiFi-Stereoanlage drin und allen Videos, die wir uns wünschen, von allen möglichen und unmöglichen Filmen. Auch die Tiere haben ihre Wasserlöcher, wo sie sich heimatlich aufhalten und verschiedenen Aktivitäten nachgehen. Ein Mensch, der nur die materielle Seite der Intelligenz beschäftigt, hat nicht wirklich Intelligenz entwickelt. Das ist nicht wirklich der Fall. So, hier wollen wir jetzt einen weiteren Punkt machen. Um unser Zugang zu dem Leben in Krishna zu ermöglichen, sollten wir regelmäßig lesen. Wir können sehr schön uns vertiefen ins spirituelle Thema, wenn wir nach und nach ein paar Schlüssel dazu haben. Diese Schlüssel, von denen ich spreche, sind Shlokas oder Verse, die wir vielleicht sogar in Sanskrit auswendig lernen. Wir haben hier ein, wie ist Ihr Nachname noch? Wir haben hier Dr. Prakash, der Sanskrit unterrichtet, und er wird uns bestätigen können, wenn man die Schriften in Sanskrit lernt, dann eröffnet sich ein viel tieferer Zugang dazu. Deswegen hat unser spiritueller Meister Srila Prabhupada immer den Sanskrit-Text abgebildet und dann eine detaillierte Wort-zu-Wort-Übersetzung gegeben. Er hat uns angehalten, dass wir diese Wort-zu-Wort-Übersetzung studieren, denn diese verschiedenen Sanskrit-Wörter bringen ein ganz neues und ganz viel tieferes Verständnis auf. Es ist viel einfacher möglich, die Philosophie des Krishna-Bewusstseins wirklich zu beherrschen, wenn man die Sanskrit, diese Sprache, zumindest kann, ein bisschen kann oder zumindest weiß, was die einzelnen Worte bedeuten. Deswegen, wenn wir Shlokas lernen, etwas, was wir im Krishna-Bewusstsein machen, werden wir merken, dass diese Shlokas bald unsere besten Begleiter werden. Ich persönlich kann euch hiervon sagen, es ist so gut, ich habe so in den Shlokas die besten Freunde gefunden. Wenn ich mal ein bisschen neben den Seilen hänge, wie sagt man das jetzt in verständlichem Deutsch, wenn man so ein bisschen müde ist oder so viele unmögliche Dinge, mit denen man sich befassen muss, dann kommt zu mir ein Freund. Tatenu kampam susumikshamana bunjana evatma.
kritam vipakam kritva gvapurbir vidadha namaste sajivita mukti padhe sadhaya bhak.
Wer versteht, dass die Leiden, die er erfährt, durch seine eigenen Missetaten verursacht worden sind, die er in der Vergangenheit ausgeführt hat, wer aber trotzdem Ritvagvapurbir mit dem Herzen Vag der Sprache und dem Körper sich im Dienste von Krishna beschäftigt, wird der geeignete Kandidat, um befreit zu werden. Dieser Freund kommt plötzlich auf in Stunden, wo man selber zu tun hat und spendet einem Trost durch seine Weisheit und seine Wahrheit und unterstützt einen auf dem Wege. So gibt es verschiedene Freunde, die kommen, wenn man Sanskrit kennt. Die Shlokas kommen, diese Schwingung erfüllt uns und wir sehen immer wieder neue Bedeutung und neue Erklärung zu Situationen, die wir im Augenblick nicht lösen können. Wenn man sich an die Schriften wendet, sollte man sich in einer worshipful mood, in einer Haltung der Verehrung ihn wenden. In Indien gibt es deswegen vor dem Studium die Angewohnheit, dass man Räucherstäbchen und Blumen weiht zu den Schriften. Macht es mal. Ihr werdet sehen, wie ihr durch dieses einfache Prozedur eine sehr achtungsvolle Haltung den Schriften gegenüber einnimmt. So, dann sollte man, wenn man chant, wenn man liest, nicht einfach nur ein Zeilenfresser werden. Es gibt Grasfresser, aber auch Zeilenfresser. Diejenigen, die Zeilen vertilgen, gehen eigentlich nicht tief in den Inhalt. Sie stellen sich nicht die Frage, was lese ich denn da? Was ist die Bedeutung? Wir hatten gestern 7 Fragen angetönt, die man sich stellen sollte, wenn man den Spiritual Literatur studiert. Ich möchte euch, die ihr bei diesem Seminar gewesen wart, noch einmal darauf verweisen. Hier jedoch an dieser Stelle möchte ich für die Gäste, die noch nicht dabei waren, Folgendes sagen. Die wichtigste Frage, die man sich stellen sollte, ist, wie bezieht sich das auf mein Leben und wie kann es mein Leben verändern? Für jemanden, der tiefer eindringen möchte in das spirituelle Studium, wird auch empfohlen, dass er ab und an mal in die Seklusion geht, in die Trennung geht, in eine, wie sagt man, Abgeschiedenheit. Zum Beispiel möchte ich Sie, Sie sind jetzt im Vanaprastha-Zustand, Sie sind schon über 50 wahrscheinlich? Ja? 70! Herzlichen Glückwunsch, Sie sehen viel jünger aus. Jetzt ist es an der Zeit, sich manchmal zurückzuziehen und Abgeschiedenheit aufzusuchen. Wir haben zu diesem Zweck unser Mandir hier und dem Mandir unmittelbar vorgelagert Guest Rooms, Gastzimmer, wo man ruhig ein Wochenende verbringen kann. Die sind jetzt in einem, diesmal ist es ein bisschen voll, sie teilen es mit einem liebenswürdigen Zimmernachbarn noch, aber es ist möglich, mit Anmeldung einen Raum für ein Wochenende zu haben, wo man Abgeschiedenheit praktizieren kann und sich vorbereiten kann auf das spirituelle Leben und es intensivieren kann. Das ist eine Einladung, die für alle dargebracht werden möchte soll. In so einer Abgeschiedenheit wird man leichter in die spirituellen Themen eindringen können. Dann möchte ich noch etwas sagen. Gleich am Ende. Man könnte
Wenn man manchmal, während man den Geist, so will ich es lieber ausdrücken, den Geist kontrolliert und Fortschritte macht im spirituellen Leben, kann es sein, dass manchmal Staub aufgewirbelt werden. Wir erfahren es sehr oft, dass Gäste, die uns besuchen, sagen, dies war eine bittersüße Erfahrung für mich. Süß, weil ich einfach gefunden habe, wonach ich mich schon so lange gesehnt habe. Und bitter, weil ich einfach gemerkt habe, wie weit ich noch zu gehen habe. Weil solche Gäste, sie werden auch konfrontiert mit ihren eigenen Unreinheiten, ihrem falschen Ego, was wir ja alle noch mit uns so als Ballast mit uns schleppen. So, wenn man merkt, wie man geläutert wird, sollte man nicht beunruhigt sein, wenn manchmal Unreinheiten zum Vorschein kommen. Das ist genauso, wie wenn man ein Zimmer sauber macht. Wenn ihr mal euer Zimmer sauber macht, was seit langer Zeit von euch nicht angerührt worden ist, merkt ihr, wie viel Schmutz da eigentlich ist. Oder wie unordentlich und chaotisch das zum Teil ist. Was ihr alles angesammelt habt, was überhaupt nicht wichtig ist. Was man gar nicht braucht. Was man nur so als, das könnte ich ja mal gebrauchen, hat. Nicht? Also wenn man sich an die Arbeit macht, wird man merken, dass es viel aufzuräumen gibt. Und man sollte da nicht enttäuscht sein, sondern es vielmehr mit großem Enthusiasmus anpacken. So, mein letzter Punkt ist, wir können, dadurch, dass wir den geweihten Krishnas mit ihm zusammen sind und ihm einen Dienst erweisen, dazu kommen, das ist auch gut. Mahavirya, yes. Es dauert noch ungefähr 2 Minuten. 2,5. So. Man sollte irgendwie versuchen, ich rede einfach ein bisschen lauter, diesen Enthusiasmus für diese spirituellen Praktiken zu entwickeln. Das ist das Allerwichtigste. Statt dass unser Enthusiasmus eingesetzt wird für materielle Errungenschaften, sollten wir enthusiastisch sein, um die Mission und den Ziel zu erfüllen, aufgrund dessen Krishna in diese Welt kommt. Wenn man jedoch enttäuscht wird in seinem Enthusiasmus, Krishna zu dienen, muss diese Enttäuschung unbedingt aufgehalten werden. Der Devotee sollte geduldig den Regeln und Regulationen des hingebungsvollen Dienstes folgen, sodass der Tag kommen wird, an dem er ganz plötzlich die Vollendung des hingebungsvollen Dienstes erlangt. So, dieser Enthusiasmus, den kann man lernen von Leuten, die ebenfalls enthusiastisch sind. Deswegen habt Gemeinschaft mit fortgeschrittenen Devotees, um die Hindernisse, die sich beim Chanten und beim Lesen euch in den Weg gestellt haben oder stellen, zu überwinden. An dieser Stelle bin ich zum Ende gekommen. Ich danke euch sehr für eure wohlgefällige Aufmerksamkeit. Es ist auch der Zeitpunkt eingetroffen in unserem Leben, wo es Prasadam gibt. Aber vielleicht sind hierzu noch einige Fragen. Ravi, I think you have a question. No? All is clear. Gut. Yes, die Shlokas als Begleiter. Sie kennen bestimmt viele Shlokas. Ja. Man sollte sie immer wieder einladen und mit ihnen diskutieren, mit ihnen sie betrachten. Sie werden immer aufs Neue ein neues Licht in unser Leben werfen. Gut, hier möchte ich enden und mich ganz herzlich bedanken für alles. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Hare Krishna, Orgel euch zu Shila Prabhupada.